Wir machen weiter mit Alvin H. Rosenfeld. Eine Broschüre ist von dem erschienen, Fortschrittliches jüdisches Denken und der neue Antisemitismus heißt die. Fortschrittliches in Anführungszeichen gesetzt. Beim kleinen Ölbaum Verlag, der in der Nähe, also in dem Bayerischen erfordert ist, die ist sehr billig, 6,80 Euro, also sehr billig. Eine Broschüre sind auch nicht sonderlich viele Seiten, ich weiß gar nicht wie viel. Ich bin darauf aufmerksam geworden, weil ich Rosenfeld aus der Holocaust-Forschung kenne. Von dem haben wir hier in Berettas Leselampe im Jahr 2000 den Band Einen Mund voll Schweigen, literarische Reaktionen auf den Holocaust besprochen. Das ist eins der ersten, das erschien als Double Dying von 1981, eine der ersten ausführlicheren Diskussionen der Literatur des Holocaust. Ein Buch, das ich immer noch sehr, sehr empfehlen kann. Er hat seitdem an verschiedenen Fragen gearbeitet. Ein Buch, das ich auch sehr gut finde, ist Imagining Hitler, wo es um so Hitler-Darstellungen geht und er eben sehr kritisch sich anguckt, wie wegen Süberberg das so angeht. Aufsätze wie The Americanization of the Holocaust, wo er Schindlers Liste reflektiert. Immer sehr kritisch, immer sehr am historischen Gegenstand und dann schauend, wie die Literatur darauf aufgeht. Diese Broschüre oder dieser Essay, das ist in einer Zeitschrift in den USA erschienen, hat einen klaren Gegenstand. Es geht um antizionistische Positionen, also es geht um Juden, die sich gegen den Staat Israel stellen, wobei ihn nur die, wie er selber schreibt, überspitzten Positionen interessieren, also Positionen, die in ihrer Artikulation antisemitische Deutungsmuster reproduzieren. So sieht es Alvin Rosenfeld, und er sah sich angesichts der letzten Jahre eben zu diesem Einspruch in eine bestimmte US-amerikanische Debatte unter eben fortschrittlichen Denkern veranlasst. Im Nachwort von Christian Heinrich und Robert Wiesengrund wird, finde ich, sehr schön nochmal das übersetzt in den deutschen Kontext, denn schließlich geht es in diesem Kontext immer um die Frage der Kritik an Israel. Im Christian Heinrich und Robert Wiesengrund stellen dabei fest:
Aus der Behauptung, Israel-Kritik sei nicht per se antisemitisch, spricht noch das schlechte Gewissen des Antisemiten. Oft überschlägt sich diese Behauptung in Vehemenz und Häufigkeit und offenbart damit das eigentliche Bedürfnis, Israel-Kritik sei per se nicht antisemitisch. Denn nur wenn es gelingt, sie ganz vom Vorwurf des Antisemitismus zu befreien, kann politisch und moralisch opportun das Ressentiment gegen Israel gepflegt werden.
Ja, das ist, das ist ja im Hirn immer gar nicht so einfach. Sie sagen, es gibt sozusagen dieses, Israel-Kritik sei nicht per se antisemitisch, und das verwandelt sich dann plötzlich, sie sei per se nicht antisemitisch. Und diese Verschiebung ist genau das, um die es geht. Und in denen die beiden Autoren eben zeigen, wie sozusagen der Diskurs in Deutschland gerne läuft. Und das ist ein anderer Kontext, aber ich finde eben sehr scharfsinnig, wie sie das beobachten. Genau, es geht letztlich nämlich um eine bestimmte Entschuldung in einem Diskurs und da sozusagen sich sozusagen so einen Freischein mehr oder weniger für seine eigene Sprache zu verschaffen. Das ist bei Rosenfeld dann zwar ein anderer Kontext, der läuft aber aufs Letzte hinaus. Ich finde den Essay von Rosenfeld ausgesprochen scharfsinnig, weil es eben Diskurs über Sprache ist und der sich sehr, sehr viel Gedanken auch darüber macht, wie ihm über Israel geschrieben und gesprochen wird. Er fasst den Diskurs der Israel-Kritik, wie ich finde, sehr schön und sehr gültig zusammen.
Die allgegenwärtige Rubrik Israel-Kritik wurde jedoch zu einem Label für einen Diskurs der anderen Art, einen Diskurs, der schon fast zu einem eigenen politisch-rhetorischen Genre geworden ist, mit einem eigenen Wortschatz, eigenen Erzählweisen und einem vorhersehbaren Ergebnis. Im Kern besteht er aus dem, was der Brite Bernard Harrison die dialektische Masche nennt. Diese funktioniert folgendermaßen. Erstens, man sucht sich eine israelische Aktion, die einen Anlass zur Israel-Kritik bieten könnte. Zum Beispiel die israelische Militärinvasion in der Nähe der Stadt Jenin im April 2002 aufgrund palästinensischer Selbstmordanschläge. Zweitens, man verurteilt diese in der schärfsten Form, zum Beispiel indem man die Zerstörung Jenins mit der Zerstörung des Warschauer Ghettos vergleicht, während man gleichzeitig annimmt, dass mächtige und repressive jüdische Institutionen mittels des Antisemitismusvorwurfs versuchen werden, einen Mundtot zu machen. Drittens. Wenn man daraufhin von nüchternen Analysten getadelt wird, die nicht der Meinung sind, dass die Stadt Jenin dem Erdboden gleichgemacht wurde und die israelischen Streitkräfte wie die SS vorgehen, schreit man Feuer und nimmt die Rüge als Beweis dafür, dass es tatsächlich eine jüdische Verschwörung gibt, die Israel-Kritik unterbindet, indem sie jene Kritiker als Antisemiten brandmarkt.
Ja, ich habe dieses Buch auch, also ich war, als ich das in die Hand bekommen habe, sehr froh, weil es eigentlich 5 Jahre nach bestimmten Auseinandersetzungen hier im Freien Senderkombinat nochmal eigentlich die Analyse, denn genau so wie Ivan Rosenfeld das hier beschreibt, war es 2002 hier in Hamburg, da gab es im April eine Sendung, in der eben das Vorgehen in Jenin bei der Aprilloffensive oder bei der Frühjahrsoffensive der israelischen Armee damals angesichts der zweiten Intifada verglichen wurde mit dem in einem Interview mit dem Warschauer Ghetto von einem palästinensischen Gesprächspartner. Und das wurde nicht korrigiert oder kritisiert, sondern im Gegenteil, der Moderator hat genau diese Perspektive in seiner Moderation bestätigt und glaube ich dann sowas gesagt, wie genau Widerstand muss überall geleistet werden. Und nicht darauf hingewiesen, dass es eben tatsächlich erstmal eine der antisemitischen Stereotype ist, eben Israel mit Taten der Nazis gleichzusetzen. Daraufhin haben wir Lorettas Leselampe, wenn ich das erzählen darf, das nochmal gesendet und genau diese Kritik angebracht und was letztlich dazu geführt hat, dass um mit der Sendung zu diskutieren, diese ausgesetzt wurde. Und tatsächlich haben dann Leute versucht, wollte die Sendung, das war von der Karawane damals, die wollten weitersenden und haben auch versucht, diese Sendung durchzusetzen. Es haben sich dann Leute wiederum im Sender gefunden, die gesagt haben, nee, ihr kommt hier nicht durch. Damals hatten wir noch so eine Treppe und tatsächlich wurde dann sich auch so gegenseitig erstmal dann geprügelt und den Leuten, die versucht haben, dass die nicht durchkommen, wurde dann vorgeworfen, sie wären vom Mossad bezahlt. Und das ist tatsächlich, also als ich das von Rosenfeld, diese 3 Schritte gesehen habe, habe ich gedacht, das ist eigentlich wirklich komplett identisch. Also es gibt nämlich erstmal die israelische Aktion, die wird verglichen mit dem Warschauer Ghetto, um dann eben genau mit dieser, ihr seid ja vom Mossad bezahlt, tatsächlich zumindest verbal so eine jüdische Verschwörung zu imaginieren, die natürlich total absurd ist, weil es genau darum in der Debatte, also sowohl von uns aus nicht ging, sondern es ging genau eben, und dann begann, das muss man zu sagen, also abgesehen davon, dass das dann so als Eskalationsspirale begriffen wurde, also genau entpolitisiert wurde von vielen, auch um den Sender drumherum, was ist dann noch was passiert, was ich besonders ärgerlich fand, war, dass dann ging mich so eine Zensurkampagne los, dass man ja gar nicht sagen durfte, was man will und tatsächlich das Aussetzen dieser Sendung eine Zensur wäre, statt eben tatsächlich und natürlich in Konsequenz dann eben jede Kritik an Israel unterbunden werden solle. Was nie der Fall war in diesem Sender und auch tatsächlich nie der Punkt, sondern es war eben genau der Punkt, den Rosenfeld da macht, die Reflexion exakt darüber, wie eben dann darüber geredet wird. Und das ist, da ist Rosenfelds Buch, wie gesagt, sehr nachträglich, aber tatsächlich finde ich ja nochmal sehr hilfreich, weil er letztlich verhältnismäßig unaufgeregt ist. Sein Fokus, wie gesagt, liegt auf den fortschrittlichen Juden, wie er sie nennt, die sich eben gegen Israel äußern. Und dabei interessieren ihn tatsächlich diejenigen, deren Antizionismus wirklich wunderliche Blüten treibt. Das lässt sich nicht anders sagen. Nehmen wir ein Beispiel, Jacqueline Rose, sie schreibt, hat das Buch The Question of Zion, geschrieben.
Als ob das bisher Ausgeführte nicht schon schlimm genug wäre, greift Rose nach der ultimativen Waffe des antisemitischen Arsenals, um zu zeigen, wie verdorben der Zionismus ist, die angebliche Verbindung zwischen der jüdischen Nationalbewegung und den Nazis, und gibt folgende durchweg haltlose Geschichte zum Besten. Es war die gleiche Wagner-Aufführung in Paris, die, unwissentlich und ohne dass die beiden sich vorher gekannt hätten, sowohl von Theodor Herzl als auch von Adolf Hitler besucht wurde. Den einen inspirierte die Aufführung dazu, den Judenstaat zu schreiben, den anderen zu Mein Kampf. Zitat Ende. Einmal abgesehen davon, dass Herzl schon 1904 starb und Hitler seinen Fuß erstmals 1940 während seines triumphalen Siegeszugs in die französische Metropole setzte, ist diese Geschichte auch sonst völlig unglaubwürdig. Selbst wenn es eine historische Grundlage dafür gäbe, Hitler das Opernhaus zu einer Zeit besuchen zu lassen, als Herzl noch lebte, und eine solche gibt es einfach nicht, so wäre Hitler doch noch ein Kind und kaum in der Lage gewesen, zu Mein Kampf animiert zu werden. Natürlich dürfte Rose dies gewusst haben. Warum also zieht sie diese historisch unmögliche Parallele zwischen dem Begründer des Zionismus und dem Führer der Nazi-Bewegung?
Ja, ich finde, die Kritik von Rosenberg nimmt das Zitat ein bisschen zu wörtlich, weil es natürlich klar ist, dass es nicht dieselbe Aufführung war, sondern eben dasselbe Stück. Und damit verpasst er so ein bisschen eben den Skandal dieser Gleichsetzung, nämlich der beiden Bücher von Mein Kampf und Herzls Judenstaat wirklich ins Zentrum zu stellen. Also die mich beide angeblich dieselbe Quelle hätten. Das ist und da sieht man aber nochmal, wie solche Gleichsetzungen gerne funktionieren. Das ist eben dieses Israel gleich Drittes Reich wird hier sozusagen über den Umweg dieser Wagner-Aufführung kaschiert. Rose ist bei weitem nicht die einzige Autorin, die in so eine Kerbe schlägt.
Welch bizarre Blüten diese treiben, mag Steve Questers Antwort auf die palästinensischen Selbstmordattentate innerhalb Israels beschreiben. Zitat: Als die Selbstmordattentäter einer nach dem anderen zündeten, dachte ich mir, okay, jetzt wird jeder verstehen, wie schlimm das Verhalten der Israelis ist. Also ging ich auf die Straße, kaufte mir einen kleinen Anstecker mit der palästinensischen Fahne und trug ihn stolz den ganzen Tag. Zitat Ende. Wie so vieles in Fabers Buch stellt diese theatralische Geste der Solidarität mit den Unterdrückten die vollkommene Negation fortschrittlichen politischen Denkens dar, bis hin zur Perversion.
Ja, Perversion, das ist so ein Wort, wo ich erstmal ein bisschen mehr empfindlich reagiere, aber es meint hier erstmal einfach Umkehrung, also Umkehrung von dem, was eben fortschrittliches Denken sein könnte. Und tatsächlich ist eben im exakt, also das ist das, was ich an Rosenfeld schätze, ist, dass er eben das so präzis macht. Er macht es an einem Beispiel, wo klar ist, okay, Solidarität mit den Unterdrückten gerne, aber in dem Moment, wo es um Selbstmordattentäter geht, jemand anfängt sozusagen stolz sich mit denen zu solidarisieren, das irgendwie, das ist doch eine Umkehrung der Verhältnisse, die er nicht unterstützen kann. Rosenfeld schreibt dieses Buch, weil es eben solche Leute eben nicht nur Stichwortgeber sind, sondern er sieht das Ganze, das ist sozusagen das Feld, in dem wir uns bewegen, wir befinden uns in einer Zeit, in der er glaubt, dass Israel tatsächlich bedroht wird. Und das ist eben genau das Problem, dass diese Bedrohung einfach ignoriert oder sogar geleugnet wird.
Was heute bei der Auseinandersetzung auf dem Spiel steht, ist sehr ernst. Und es bedarf kühler Köpfe, die vorherrschenden Klischees zu überwinden und zu verstehen, dass Juden und der jüdische Staat wieder einmal bedroht sind. Die aggressivsten Feinde, Iran und Syrien, Hamas und islamischer Dschihad, Hisbollah und Al-Qaida, sind längst aus der Deckung getreten. Sprachliche Aggressivität funktioniert auf einer anderen Ebene. Sie hat aber dennoch eine zerstörerische Wirkung.
Und in diese Sorge um die Sprache ist das, was Rosenfeld umtreibt. Und es zeigt sich, dass sich die Gegner, die Rosenfeld ausmacht, nicht gerade als präzise in ihrem Umgang mit der Sprache erweisen, aber genau, dass sie sozusagen eine Sprache verwenden, die eben da Israel bedroht, das ist eben das, was ihn sozusagen umtreibt. Er hat im Übrigen nach der Veröffentlichung des Essays relativ viel Ärger auch bekommen und musste dann, hat dann nochmal so ein Nachwort geschrieben, aus dem wir jetzt gerade zitiert haben, also wo er nochmal mit diesen umgehen. Und eine der Sachen war zum Beispiel, dass ihm vorgeworfen wurde, er sei so ein konservativer Denker und würde sozusagen den Liberalen im Prinzip jetzt also eine Kampfansage machen. Und sagt dann ausdrücklich, dass er genau, er hat das Wort liberal nie verwendet. Er schreibt von fortschrittlichen Denken und dieses Fortschrittliche ist sozusagen das Selbstverständnis der Leute, die er da kritisiert. Und ich finde, nochmal, und Rosenfeld könnte als Konservativer gelten, aber es gibt eine Stelle in dem Buch, wo deutlich wird, dass ihm was ganz anderes umtreibt.
Die Tatsache, dass der Antizionismus, verstanden als die Negierung des traditionellen Rechts der Juden auf ein sicheres Heimatland in Israel, Merkmale des antijüdischen Ressentiments der Vergangenheit in sich aufnimmt, scheint die jüdischen Anhänger dieser Politik entweder nicht zu stören oder sie bemerken es nicht. Das ist mehr als bedauerlich. Das ist Verrat. Über Jahrzehnte waren Individuen und Gruppierungen innerhalb der Linken erbitterte Gegner des Antisemitismus und bekämpften ihn. Heute mit anzusehen, wie die Nachfolger einen neuen, wiedererwachten Antizionismus unterstützen, der in vielem dem älteren Antisemitismus gleicht, ist bestürzend und entmutigend.
Rosenfeld fühlt sich eben verraten. Grundbestände linker bzw. eben fortschrittlicher Politik sind gefährdet in seiner Perspektive, weil eben der Antisemitismus offenbar nicht mehr zum Grundbestand fortschrittlicher Politik gehört, sondern Israel-Kritik. Und Rosenfeld versteht eben nicht, warum gerade Israel als einziger Nationalstaat auf der Welt aufgelöst werden soll, wie es denn ja oft in solchen Schriften ist, und findet diese Forderung in einem Schulbuch, das den Titel Israel Opposing Viewpoints hat. Und hier geht es eben nicht um Kritik an Israel, sondern ganz schlicht um die Forderung, diesen Staat aufzulösen. Und diese wird gleich im ersten Kapitel erhoben.
Als Unterrichtsmaterial für die Schule, herausgegeben, um die Diskussion über Israel anzuregen, beginnt das Buch gleich im ersten Kapitel mit der unfassbaren Frage: Sollte Israel existieren? Kann man sich vorstellen, dass in einem amerikanischen Schulbuch eine solche Frage bezüglich eines beliebigen anderen Landes aufgeworfen werden würde? Sollte Schweden, Ägypten oder Argentinien existieren? Sollten Kanada oder Japan existieren? Die Frage ist so absurd, dass sie niemals gestellt werden würde. Wenn es aber um Israel geht, wird die vorher undenkbare Frage pädagogisch wertvoll und Israels Existenz und Zukunft werden zum Planspiel im Klassenzimmer.
Und es ist klar, dass genau das fortschrittliche Denken natürlich immer sagen kann, naja, die Nationalstaaten müssen alle aufgelöst werden. Und dann ist aber genau klar, da fängt man nicht mit Israel an. Und das ist aber exakt den Diskurs, den er natürlich kritisiert. Und seine Verwunderung könnte natürlich als rhetorisch gelten. Ich glaube aber, sie ist wirklich ernst gemeint. Denn das schreibt kein glühender Zionist, sondern jemand, dem es wirklich einfach nicht in den Kopf will, dass der Staat Israel eben von fortschrittlichen Juden mit einem anderen Maß gemessen wird. Und in dieser anderen Messung sich wie er es sieht, neuer Antisemitismus näher, den er eben dann auch im Detail nachweist. Also damit hebt das Buch an, überhaupt mal so eine Bestandsaufnahme zu machen. Wie sieht eigentlich der neue Antisemitismus aus? Wie neu ist der? Und kommt eben zu dem Schluss, dass genau in Hinsicht auf den Staat Israel da etwas Neues passiert. Und dass dann in diesen Diskursen gerade Juden zu Stichwortgebern werden, das frustriert diesen Wissenschaftler. Und das ist letztlich der Grund für seine Intervention. Hören wir ein letztes Zitat.
Wie die jungen Leser schnell lernen, kommen die Argumente für die Zerschlagung des jüdischen Staates von den Juden selbst. Der Traum jedes Antisemiten wird wahr.
Und genau das, nochmal, wir haben ja eben schon das Wort entmutigend gehört. Und ich fand, dass Rosenfeld ist, ich weiß gar nicht, wie alt er ist, ist schon ein älterer Herr, der glaube ich, tatsächlich also eben nochmal sieht, da sind gerade Grundbestände am Wegschwimmen. Und er ist eben entmutigt eben davon, dass das so überhaupt möglich ist, dass sozusagen Leute, wo er sagen muss, die müssen das doch also wissen, was sie da produzieren, dass sie da sozusagen nicht genauer sind. Und wie gesagt, er hat in den USA auch bei dem Erscheinen des Buches in den Staaten nochmal sehr viel Kritik einstecken müssen. Also genau, es wurde ihm sozusagen alle Projektionen, die jetzt auch angedeutet wurden, hat er da auch abbekommen. Und dass er eben genau jede Diskussion verweigern würde und so weiter, was ja gar nicht der Fall ist. Er hat auch, wie gesagt, ich finde auch er zeigt sehr schön dann in seiner Antwort, wie differenziert er dann eben auch mit anderen Leuten umgehen kann. Also er sagt dann wirklich, nee, ich habe hier wirklich nur die Position, die ich wirklich überspitzt finde, wo ich wirklich nicht sehe, was die da machen und das Gefühl habe, die sind sozusagen ja tatsächlich wahnhaft. Es ist eben ein wie gesagt, diese schmale, ausgebrochen lesenswerte Broschüre, sie ist im Ölbaum Verlag erschienen. Und ich habe ja die Befürchtung, wenn wir das jetzt hier besprechen, dass sie wahrscheinlich doch wieder nur von denen wahrgenommen wird, die für Rosenfelds Argumente offene Ohren haben. Und dabei geht es genau in Rosenfelds Arbeit eben nicht um die Bestätigung einer Ideologie, sondern genau um die Reflexion der Sprache, mit dem politische Bedingungen beschrieben werden. Und diese Reflexion, denke ich, sollte für jede und jeden interessant sein, wenn sie ihre politischen Argumente schärfen möchte.